Herzlich willkommen bei Erichsen Geld und Gold, dem Podcast für die erfolgreiche Geldanlage. Heute schauen wir mal wieder auf eine spannende Einzelaktie. Und ich habe mir diese Aktie hier rausgesucht aus zweierlei Gründen. Erstens, weil ich glaube, dass die Aktie eine spannende Zukunft hat, aber zweitens auch, weil das Thema Bewertung eine zu geringe Rolle bei vielen Privatanlegern spielt. Weil es sich heute um eine Einzelaktie handelt, werde ich den Disclaimer gleich zweimal hier einsprechen. Achtung, mit dieser Podcast-Folge möchte ich keine Empfehlung aussprechen, diese Aktie zu kaufen. Na, dann legen wir mal los. Zu Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie bitte die Packungsbeilage und fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker. Wir alle kennen diesen Hinweis aus der Fernsehwerbung, wenn es um pharmazeutische Produkte, um Nahrungsergänzungsmittel, whatever geht. Und wir empfinden diesen Hinweis als notwendiges Übel. Und genau deshalb möchte ich den Disclaimer hier bei mir im Podcast weiterhin, wenn man so will, persönlich, leibhaftig und manuell einsprechen. Denn so soll es nicht rüberkommen. Ist mir aufgefallen bei anderen Wirtschafts- und Aktien-Podcasts, dass wann immer ich das höre und es spricht ein Sprecher oder eine Sprecherin ein, dann denke ich, naja gut, das mussten die jetzt sagen. Ich meine das aber vollkommen ernst. Wenn ich hier gleich über eine südkoreanische Aktie spreche, dann meine ich es genau so. Wenn ich sage, das ist keine Aufforderung, dieses Unternehmen zu kaufen. Das ist bestenfalls eine Aufforderung, sich vielleicht damit zu beschäftigen und dann darauf zu blicken, ist das Unternehmen in meiner Risikoklasse, passt es überhaupt in mein Portfolio, bin ich, das wird sehr wahrscheinlich der Fall sein, vielleicht schon übergewichtet in diesem Sektor aktiv, dann macht es überhaupt gar keinen Sinn. Und wenn ich gleich hier über eine Aktie spreche, dann nicht nur, weil ich das Unternehmen tatsächlich sehr interessant finde, sondern auch, weil es mir ganz wesentlich um das Thema Bewertungen geht, was eine viel zu geringe Rolle bei Privatanlegern, insbesondere bei aktiven Privatanlegern, spielt. So, diesen Ansatz, dieses Ziel habe ich für die heutige Podcast-Folge, nicht, dass am Ende jemand auf den Kaufknopf drückt. Über welche Aktie sprechen wir? Über SK Hynix. Ich hätte mich mal informieren können, wie man das auf Koreanisch richtig ausspricht, aber vielleicht hätte es dann auch gar keiner verstanden. SK Hynix ist ein südkoreanisches Chip-Unternehmen. Und ja, es wäre Quatsch, wenn ich dann hier jetzt nicht eine Wertpapier-Kennnummer nennen würde, weil ja, der ein oder andere vielleicht sein eigenes Research hier noch fortsetzen möchte. Die Wertpapier-Kennnummer ist nicht das Original. Das kann man bei uns nämlich nicht kaufen. Das heißt, es gibt eine koreanische ISIN und es gibt eine US-ISIN. Die US-ISIN, das ist genau das Problem, ist die einzige, die man bei uns kaufen kann. Die passende Wertpapierkennnummer dazu ist A1JWRE und dementsprechend orientiert sich zwar hier der Kurs eigentlich an dem Kurs in Südkorea, aber wie wir bei den Renditespezialisten gerade feststellen mussten, orientiert sich der Makler, das ist faktisch natürlich korrekt, sich an den Notierungen in den USA. Und da wiederum sind die Umsätze so gering, dass der Spread enorm hoch ist. Das ist quasi noch eine zweite Warnung, die ich hier mitliefern möchte. Während ich diese Podcast-Folge aufnehme, liegt der Spread, was ist das hier bei Lange und Schwarz? Das ist natürlich der Kurs, der in der Regel relevant ist für diejenigen, die ein Konto bei Trade Republic haben oder dort handeln. Sie mal gucken, in Stuttgart liegt er bei 131 zu 134. Das ist immer noch ein Spread, größer 2%, immerhin aber schon ein bisschen kleiner. Lass mich mal gucken, bei Getex ist er noch größer, also auch 5 Euro groß. Es ist auch zu groß. In Frankfurt ist er ein bisschen kleiner. Aber wir haben es fast überall versucht. Und es mag sein, dass man es vielleicht mit noch mehr Geduld auch hätte schaffen können. Wovon ist die Rede? Ich wollte die Aktie so um 114 Euro kaufen. Jetzt ist sie über 130 Euro. Ich habe mich dann aufgrund der Schwierigkeiten beim Kauf dagegen entschieden. Weil nun mal bei den Renditespezialisten gilt, zuerst kaufen die Leser, dann kaufe ich. damit die letzte wichtige Feststellung. Aktuell ist die Aktie in keinem Depot, welches meinen Namen trägt. Warum ich weiter diese Aktie im Auge behalte, ist natürlich zum einen, weil ich den Lesern der Renditespezialisten davon erzählt habe. Und es mag den einen oder anderen geben, der sagt, naja, auf eigene Faust kaufe ich aber hier trotzdem. Und weil die Aktie in den letzten Tagen nicht durch die Decke gegangen ist. Das ist nämlich die größte Gefahr, dass die Aufmerksamkeit dann groß wird, wenn die Aktie mitten in der Rallye ist. Sie war bei 158 Euro, sie ist jetzt bei 133 Euro. Ich nehme diese Podcast-Folge am vergangenen Freitag auf und es gab hier einen deutlichen Kursrücksetzer. Warum? Weil der südkoreanische Aktienmarkt feiertagsbedingt mehrere Tage geschlossen war und somit konnte dieses Unternehmen jetzt erst auf die DeepSeek-Problematik reagieren. So. Und ist ein bisschen unter Druck geraten. Das ist nicht weiter verwunderlich. Auch andere Chip-Giganten sind ja aufgrund der Befürchtungen hinsichtlich der DeepSeek-Entwicklung unter Druck geraten. Es geht mir auch gar nicht um eine kurzfristige Einschätzung. Ich möchte einmal meinen Kollegen Erik Nebe hier zitieren in seiner letzten Ausgabe. SK Hynix hat seinen größten Rivalen Samsung zum ersten Mal in der Geschichte in Bezug auf den Quartalsgewinn überholt. Für das Q4 meldete SK Hynix einen mehr als 20-fachen Anstieg des Betriebsgewinns auf 8,1 Billionen koreanische Won. Das entspricht etwa 5,6 Milliarden US-Dollar, was durch die starke Nachfrage nach hochwertigen HBM, High Bandwidth Memory Chips für KI angetrieben wurde. Im Gegensatz zu der schleppenden Nachfrage nach konventionellen Speicherchips für Smartphones und PCs. So, SK Hynix, wir machen es nochmal von Anfang an, ist also ein in Südkorea ansässiges Unternehmen, das sich hauptsächlich mit der Herstellung und dem Verkauf von Halbleiterspeichern beschäftigt. Zu den wichtigsten Produkten des Unternehmens gehören unter anderem dynamischer Direktzugriffsspeicher. Und wer jetzt sagt, dynamische Direktzugriffsspeicher. Genau, das sind DRAMs, also DRAM. Dann NAND-Flash-Speicher sowie Multi-Chip-Pakete, MCP. Darüber hinaus produziert und vertreibt das Unternehmen komplementäre Metalloxid-Halbleiter-Bildsensoren, CISS, ja, heißen die. CISS werden in Mobiltelefonen, Notebooks, Tablets, medizinischen Geräten, digitalen Spiegelreflexkameras, Camcordern, Autos, Sicherheitsausrüstung, Spielautomaten und Haushaltsgeräten eingesetzt. Das Unternehmen vertreibt seine Produkte auf dem heimischen Markt und auf Überseemärkten, darunter Amerika, Deutschland, Großbritannien, Japan, Singapur, Indien und China. Mitarbeiterzahl 31.894. Warum ist SK Hynix vielleicht dem ein oder anderen Investor auch in Deutschland bekannt? Weil immer mal wieder der CEO von Nvidia, Jensen Huang, SK Hynix aufgefordert hat, produziert mehr, mehr, mehr. Ein beträchtlicher Teil, rund, das sind Schätzungen, weil wir nicht genau wissen, wie viel genau von Nvidia kommt. Ich schaue gerade nochmal, weil ich die Zahlen in unserer kostenlosen By-the-Dip-Plattform hier geteilt habe. Also Nvidia ist ein Großkunde von SK Hynix und wir müssen annehmen, dass in etwa, ja, ich würde sagen, es müssten so zwischen 20% und 30% der gesamten Umsätze müssten von Nvidia kommen. Also, SK Hynix schlüsselt das nicht nochmal auf, inwieweit diese die Umsätze, diese HBM-Produkte machen über 40% des DRAM-Umsatzes aus. Und davon nehme ich an, dass mindestens die Hälfte oder sogar mehr von Nvidia kommt. Also, 70% bis 80% des Umsatzes, so kann man es auch betrachten, kommen nicht von Nvidia. Aber Nvidia ist eindeutig nominal und wenn wir über die Stückzahlen sprechen, der größte Hersteller, der größte Kunde von SK Hynix. So, was wir ja mitbekommen haben, ist, dass in dem gesamten Chipsektor die Notierungen angezogen haben. Es ist auch nachvollziehbar, denn unabhängig davon, ob DeepSeek hier jetzt, Entschuldigung, einen Kratzer in der Story gibt, ja, das wird in den nächsten Jahren absehbar nicht weniger. Die Bewertungen können mal fallen, aber dass die Nachfrage hier wirklich wesentlich sinkt, das würde überraschen. Und jetzt sagt man sich natürlich, jetzt nehmen wir mal an, wir hätten ein amerikanisches Unternehmen. Man würde auch bei amerikanischen Unternehmen sicherlich einen kleinen Malus sehen, weil man sagt, es ist nie gut, wenn wir einen dominanten Kunden haben. Denn was passiert, wenn der Kunde woanders bestellt? Das ist in diesem Fall zwar unwahrscheinlich, aber nichtsdestotrotz können wir es als Malus stehen lassen. Jetzt nehmen wir mal an, man hätte offensichtlich also die besten Produkte am Markt. Nvidia wäre der große Kunde. Wir hätten Wachstumsraten jenseits, auf jeden Fall mal im zweistelligen Bereich. Wie wäre so ein Unternehmen bewertet? Das kann man sehen, weil es ja einige amerikanische Chip-Unternehmen gibt, die an der Börse sind. Es gibt einige, die von diesen Entwicklungen profitieren. Und es gibt natürlich Nvidia selbst, die nicht zu teuer sind, zumindest dann nicht, wenn die Prognosen für die nächsten 2 Jahre stimmen. Wir hatten mal ein KGV von über 100. Wir sind momentan in etwa bei 50 angekommen. Und natürlich wird sich dieses KGV, sofern die Schätzungen stimmen, halbieren in den nächsten beiden Jahren. Warum? Weil sich das Ergebnis von Nvidia in den nächsten 2 Jahren in etwa verdoppeln soll. Also halbiert sich das KGV und man kann sagen, bei dem Wachstum ist ein KGV aktuell von 50. Das ist immer noch hoch, weil die Zukunft eben mit sich bringt, dass sie unsicher ist. Aber das ist auch nicht komplett überhöht. Also da finde ich in dem gesamten Bereich, der am Montag auf diese DeepSeek-Meldung massiv positiv reagiert hat, also sehr, sehr viele Unternehmen aus dem Bereich Cloud, Software as a Service, also diejenigen, die davon profitieren würden, wenn die Large Language Modelle günstiger würden. Und danach sieht es aus, ich glaube sowieso, dass sie günstiger werden. Aber die sind mit KGVs im weiten dreistelligen Bereich, werden damit versehen. Das ist also gar nicht vergleichbar. So, und jetzt fragt man sich also, was dürfte dann so ein Unternehmen wie SK Hynix wert sein? Wer will, kann ein Südkorea-Malus noch dran basteln. Das ist aufgrund der südkoreanischen Volkswirtschaft und aufgrund der Lage, in der sich die südkoreanische Volkswirtschaft befindet, vielleicht sogar gerechtfertigt. Die haben letztlich unsere Probleme hinsichtlich der demografischen Entwicklung in noch schlimmer. Die zusehends und in schnellem Tempo altert die Gesellschaft und eine alternde Gesellschaft ist fast nie eine Wachstumsgesellschaft beziehungsweise eine Gesellschaft, die mit einer prosperierenden Wirtschaft. Das ist einfach so. Das kann man überall beobachten. Das ist etwas, was auch bei uns ganz offen angesprochen werden muss. Natürlich spielt Politik auch eine Rolle. Aber wir haben ja genügend Beispiele dafür. Auch die USA. Man sagt ja, aber die USA sind ja besser gewachsen. Die USA haben ihre Schulden auch doppelt so schnell erhöht. Sie haben ihre Schulden auch gut genutzt. Das wird leicht immer als Kritik verstanden. Und ja, du hast die Zeichen der Zeit, muss man erkennen. Ray Dalio hat es wunderbar beschrieben. Und was ich bei Ray Dalio vielen ist, das zu theoretisch, was er macht, immer mag, ist, das sind einfach nur die Fakten. Das ist der Zusammenhang, das ist die Statistik. Alternde Gesellschaften schrumpfen mit der Zeit. Sie können dieses Schrumpfen aufhalten, indem sie mehr Schulden machen, durch Investitionen und so weiter. Aber eine junge Gesellschaft kann schneller wachsen. Siehe Indien, siehe aber insbesondere auch Indonesien. Es ist einfach eine bessere Voraussetzung. Alles, man kann es umgehen mit Fachkräftezuzug und so weiter. Ich denke, ihr versteht, worauf ich hinaus möchte. Und damit schließen wir den Kreis. In Südkorea besteht dieses Problem. Nun ist aber allerdings, sind südkoreanische Kunden ja nicht die wichtigsten für SK Hynix. SK Hynix ist ja international ziemlich diversifiziert aufgestellt. Ein Großteil, zumindest wenn wir das dem Umsatz nachschauen, der Umsätze werden in den USA erzielt. Und jetzt, weshalb habe ich überhaupt hier über dieses Unternehmen gesprochen? Und ich habe vorher, ich habe es schon mal gesagt, auf der Buy the Dip-Plattform, die App kann man sich im Übrigen kostenlos runterladen. packe ich mal hier in die Shownotes. Ja, innerhalb kürzester Zeit haben wir viele, viele tausend Menschen, die da drin sind. There's more to come. Ich habe schon mal so einen kleinen SK Hynix da schon mal letzte Woche reingeworfen, um zu sehen, wie ist eigentlich so das Interesse. Und es ist äußerst gering. Also Timo hat dann über die Apple-Quartalszahlen gesprochen, vor gerade mal 2 Stunden. Und da sind schon 15 Kommentare. Ich habe gestern über SK Hynix gesprochen, die meines Erachtens, wenn wir jetzt einfach mal die Kennzahlen anschauen, spannendere Aktie, da sind noch keine 10 Kommentare. Warum? Man will die Aktien kaufen, entweder die man kennt oder die hinsichtlich der Kursentwicklung schlicht und einfach den Eindruck hinterlassen, na, da läuft es doch. Und deswegen ist ja vielleicht auch ein oder andere jetzt schon ausgestiegen, weil er sagt, naja, SK Hynix, das hört sich zwar ganz nett an, aber why? Warum soll ich denn einen südkoreanischen Chip-Hersteller in Betracht ziehen? An der Börse sind sie okay gelaufen. Das heißt also, seit dem Tief im Jahr 2023 haben sie sich in etwa, hat sich der Kurs verdreifacht. Das ist so schlecht ja nicht. Aber Nvidia, das wäre doch viel besser gewesen. Wir gehen also mal davon aus, man hat bisher weder das eine noch das andere getan. Man hat weder Nvidia gekauft noch SK Hynix. Nur dann müssen wir über so ein Investment überhaupt sprechen. Wenn wir heute eine Entscheidung treffen wollen, welches Unternehmen ist vielleicht auf Sicht der nächsten Jahre interessanter? Und da wird dann sehr auf den Kursverlauf geachtet, was für einen charttechnischen Trader sinnvoll ist. Und was kaum eine Bewertung, keiner der Kommentare, den ich auf der Plattform bekommen habe, hat sich mit der Bewertung beschäftigt. Keiner. Da war aber mein Fokus drauf. Denn SK Hynix wächst langsamer als Nvidia. Wir vergleichen einmal ganz kurz. Nvidia, Umsatz Jahr 2025 bis 2027 verdoppelt sich nicht ganz. Das EBITDA müsste sich in etwa verdoppeln. Das Nettoinkommen, das Nettoergebnis etwa 80% höher. Das ist beeindruckend. Absolut beeindruckend, ja, in so einem Zeitraum. Und jetzt schauen wir einmal auf SK Hynix. Das Ergebnis dürfte, der Umsatz dürfte in 2 Jahren um etwa, ich habe die Schätzung für 2027 nicht, ich muss also 2024 auf 2026, etwa 50% höher. Das EBITDA steigt um etwa 70% innerhalb von 2 Jahren. Das Nettoergebnis steigt um etwa 50%. Jetzt behaupten wir also einfach mal, es ist ein bisschen mehr. SK Hynix würde, macht ja irgendwo auch Sinn, wenn man im Fahrwasser von Nvidia mitfährt, aber eben nicht nur, würde in etwa halb so schnell wachsen wie Nvidia. Dann müsste ja normalerweise, wenn die Börse rational und effizient vorginge, die Bewertung in etwa halb so hoch sein. Ja, also das, was man einem Unternehmen an Bewertungen zugesteht, sollte ja in Relation zu den Zukunftsaussichten stehen. Sehr viel Wachstum darf höher bewertet werden als sehr wenig Wachstum. Wir erinnern nochmal, aktuelles KGV bei Nvidia Runde 50, aktuelles KGV bei SK Hynix 6. Wenn wir über das Kurs-Buchwert-Verhältnis sprechen, 2025er bei Nvidia 34, bei SK Hynix 1,6. Ja, es gibt sogar eine Dividendenrendite, die ist bei Nvidia ja 0,03%. Man zahlt ja fast keine. Bei SK Hynix ist sie auch nicht so besonders hoch, aber immerhin 0,7% und steigt dann auf 0,79%. Ist alles nicht weiter entscheidend. Jetzt kann man natürlich sagen, ja, okay, das Unternehmen ist vielleicht ganz, ganz anders verschuldet. Die Nettoverschuldung, wenn man Verschuldung hört, dann denkt man, oh, böse, ist in beiden, das sind so cashflow-starke Unternehmen, spielt gar keine Rolle. Also, in der Prognose wird sich die Nettoverschuldung dann in Relation zum angenommenen Unternehmenswert, wie gesagt, völlig unproblematisch, bei Nvidia und bei SK Hynix in gleichem Maße in etwa erhöhen. sind ja beides hochprofitable Unternehmen. Und das ist es eigentlich. Jetzt kann man natürlich sagen, die gesamte Entwicklung, die Chip-Nachfrage, all das, was ich hier gerade beschrieben habe, die wird aus dem AI-Bereich sich massiv abschwächen und alle anderen Bereiche, die ich hier genannt habe, also es gibt ja hier bei SK Hynix ganz wesentlich auch in dem Consumer-Bereich, der wird auch nicht laufen in den nächsten beiden Jahren. Dann kann man sich fragen, wo soll hier der Trigger herkommen? Warum sollte SK Hynix in einigen Jahren höher stehen? Man könnte natürlich auch einen Bull Case machen und sagen, in den nächsten zwei Jahren wird die Nachfrage von Nvidia und Co. nicht schwächer, aber gleichzeitig wird der Consumer-Bereich wieder anziehen. Das heißt im Übrigen auch, dass andere Unternehmen wie Samsung dann wieder mehr davon profitieren würden, sind aber meines Erachtens, Achtung, meine Einschätzung, ist eine Samsung deutlich schlechter aufgestellt als eine SK Hynix. Wenn das so käme, dann müsste man sich doch die Frage stellen, was sollte dann verhindern, dass ein Unternehmen wie SK Hynix eine höhere Bewertung bekommt? Vielleicht hat man noch, das muss man auch mit einbeziehen, gibt es geopolitische Risiken. Ja, da hat eine, wenn Südkorea, man hat ja sonst immer den so ein bisschen, das ist total pauschalisiert, wer mal, ich habe noch nicht alle Länder besucht, aber natürlich ist es nicht das, ein Asiat, das ist im Prinzip so wie zu sagen ein Europäer. Dabei sind wir uns wohl einig, dass es kulturelle Unterschiede gibt zwischen Finnland und Portugal. So. Und dementsprechend gibt es natürlich auch große kulturelle Unterschiede zwischen Südkorea, Thailand und Indonesien. Dass nun ausgerechnet Südkorea mit solchen Bildern wie Politikern, die das Parlament stürmen und ein Präsident, der von der Polizei mit Eskorte rausgeleitet wird. Also all das hat natürlich überhaupt nicht dem Markt geholfen. Nur sofern wir nicht davon ausgehen, dass hier kurzerhand eine Militärdiktatur übernimmt, kann man vielleicht davon ausgehen, dass sich das in diesen demokratischen Prozessen wieder zurechtruckelt. Und deswegen wollte ich euch dieses Unternehmen mal vorstellen und damit aber auch gleichzeitig den Vorschlag unterbreiten, auch auf die Bewertung zu schauen. Das ist nämlich eine Konstante. Unter YouTube-Videos, auch in Nachrichten, die mich erreichen, geht es sehr, sehr häufig um die Frage, wo entwickelt sich dieses Unternehmen mit seinem Produkt, mit seinem Service hin? Aber ich muss doch heute immer schauen, was bezahle ich denn dafür? Also insbesondere, wenn ich mir, ich habe gerade kürzlich ein bisschen näher Cybersecurity, weil das ist mal eine Branche, wo ich sagen würde, what could possibly go wrong? Ich würde mir ja wünschen, dass wir weniger Cybersecurity brauchen, aber aus vielerlei Gründen denke ich, das Problem wird nur leider noch viel, viel schlimmer. Cybersecurity-Unternehmen werden wahnsinnig viel Geld verdienen. Also habe ich mir ein kleineres Unternehmen, CyberArk, ich glaube gerade mal 10 Millionen Market Cap. Ja, auch keine Kaufempfehlung. Ich bin auch hier nicht investiert. Sind es überhaupt 10 Millionen Market Cap? Lass mich mal kurz gucken, nicht, dass ich hier Unsinn erzähle. CyberArk Software, 18 Milliarden US-Dollar sind die wert. Ja, habe ich mir angesehen, der Kurs ist wahnsinnig gut gelaufen. Soweit ich das beurteilen kann, und da bin ich sicherlich limitiert, sehr, sehr gute Lösung, haben sehr, sehr gute Kunden. Die Aktie ist unglaublich gut gelaufen. Und dann dachte ich, wie komme ich da rein? Bei einer, lass mich mal gucken, das Nettoergebnis vervielfacht sich in den nächsten Jahren. Ich nach wie vor überlege, wie komme ich da rein? Aktuelles KGV, 600, auf 25er Schätzung, 684. Dazu muss man sagen, dass ein Unternehmen, welches noch im vorletzten Jahr defizitär war, dass oft dieser Übergang in den Bereich, wo man dann profitabel ist, da ist das KGV wirklich nicht nutzbar. Also das Kurs-Buchwert-Verhältnis ist niedriger zum Beispiel als Nvidia. Das KGV ist als Vergleichsinstrument manchmal ganz gut, aber gerade wenn solche schnell wachsenden Unternehmen dann zum ersten Mal einen kleinen Gewinn schreiben, dann ist das natürlich oft der Moment, wo dann der Markt die Aktie entdeckt. Und so ist es im Übrigen bei CyberArk auch gewesen. Und das KGV ist dann aber noch nicht besonders aussagekräftig. Ja, aber man bezahlt eben das 18-fache des Umsatzes derzeit. Das Unternehmen ist dennoch nicht günstig. Und darum ging es mir ja auch gar nicht. Ich kann ja nicht sagen, ein Unternehmen ist gut. Ich kann sagen, es ist ein Unternehmen mit einer vielversprechenden Zukunft und. Beziehungsweise, jetzt muss ich mich kurz hier, ihr merkt, wenn die Podcast-Folge zu lang wird, dann wird die Aufmerksamkeitsspanne geht dann flöten. Also ich kann sagen, das Unternehmen ist gut, die Produkte sind gut, die Margen sind gut, all das gefällt mir. Vielleicht im besten Fall sogar ein Burggraben drumherum. Aber diese Aussage hat ja zuerst mal, leider Gottes, überhaupt nichts damit zu tun, ob man ein Urteil fällen kann. Der Kauf der Aktie ist auch sinnvoll. Der Kauf der Aktie lohnt sich. Weil das natürlich davon abhängt, ob die Bewertung passt. In Trendphasen erstmal nicht. Das haben wir gesehen, wir gerade bei vielen Aktien mit extremen Bewertungen, die dennoch durch die Decke gehen. Was nur immer wieder passiert ist, dass in einer Risk-Off-Phase, wir waren lange nicht mehr drin, ich glaube, wir werden dieses Jahr eine bekommen, dass solche Unternehmen dann eben nicht 5% korrigieren, sondern 50% oder 60%. Ja, und wenn ein Unternehmen um 50% fällt, dann muss es wie viel steigen, um wieder bei meinem Einstand anzukommen? Richtig, 100%. Und deswegen spielt bei solchen Werten natürlich die Bewertung eine Rolle. Und damit das hier nicht zu neunmal klug klingt, möchte ich es an dieser Stelle erstmal dabei belassen und mich abschließend nochmal ganz herzlich bedanken. Ich habe in den letzten Tagen, in den letzten Wochen eigentlich ziemlich viele Zuschriften bekommen von euch, die mir gesagt haben, ja, dass ihnen dieser Podcast gefällt. Und ich habe mich auch bei fast allen dann persönlich bedankt. Das möchte ich an dieser Stelle aber auch nochmal machen. Ich weiß, manchmal komme ich ein bisschen ins Plappern. Aber irgendwas ist ja immer. Also, wir hören uns wieder am Donnerstag. Macht's gut. Herzlichen Dank für deine Aufmerksamkeit. Ich freue mich sehr, wenn wir uns beim nächsten Mal gesund und munter wiederhören. Bis dahin alles Gute, dein Lars.